Weihnachten ist Gottes Antwort auf unsere Sehnsucht nach Frieden. Frieden, was ist das ein schönes Wort? Hebräisch Shalom, griechisch Eirene, lateinisch Pax. Frieden außen wie innen, innen wie außen. Friede, Shalom, ein wunderbarer Begriff und ein himmlischer Klang. Und das Leben kann gedeihen, es kann aufblühen, sich entfalten. Menschen können sinnvoll leben. Wir haben in Europa, zumal in Deutschland, bitter erfahren, was das bedeutet, wenn dieser Friede fehlt. Und wenn dieses schöne Wort Friede mit Sehnsucht gesprochen wird, wenn man es nur hinter vorgehaltener Hand sprechen darf, weil Kriegstreiber das Sagen haben, weil Menschen erschöpft sind und nach Frieden lechzen, weil der Krieg und sein Geschehen ihnen so sehr zusetzt, wie wir das jetzt in der Ukraine, aus Gaza und im Sudan fast tagtäglich in den Nachrichten sehen und hören. Und auch wir reden schon wieder viel von Wehrtüchtigkeit und Kriegstauglichkeit. Und wir bewaffnen uns bis an die Zähne. Ich kannte einen Mann in meiner Gemeinde in Remels, der als junger Erwachsener in Gefangenschaft geriet und dort ständig um sein Leben fürchtete. Und jetzt mit 90 noch hatte er nachts Albträume. Der jetzige Papst Leo XIV. Warnt, das fand ich einen ganz guten Ausdruck, vor einer Militarisierung des Denkens. Wenn Krieg und das, was damit zusammenhängt, unsere Köpfe und unsere Seele erfasst. Frieden dagegen, was ein schönes Wort und welch ein herrlicher Klang. Worte des Friedens kennen keinen harten, kennen keinen gewaltsamen Ton. Die werden nicht gebrüllt, die kommen sanft, aber bestimmt daher. Wir bereiten den Frieden mit Worten vor, das sind Worte des Verzeihens, des Vergebens, der Nachsicht und der Vorsicht. Worte des Friedens sind Worte der Liebe. Und Worte des Friedens suchen das Gemeinsame, den Kompromiss. Sie suchen nach Grenzen, in denen man leben kann und den anderen auch gut leben lassen kann. Sie respektieren die Freiheit des anderen auch dann, wenn er anders denkt, anders spricht, anders handelt, anders lebt, anders liebt. Worte des Friedens überwinden Hindernisse, sie überwinden sie zwischen Ländern und Rassen, zwischen den Geschlechtern und den Religionen. Mit Worten des Friedens gehen Menschen aufeinander zu und Friede schmeckt nach Leben, nach Freude, nach Zufriedenheit. Und Friede sagt, es ist genug da für alle. Der Friede muss gelebt werden. Im 85. Psalm gibt es die beiden herrlichen Sätze, nach denen Güte und Treue sich begegnen und Friede und Gerechtigkeit sich auf den Gassen des Ortes küssen. Und dahinter steckt die Erkenntnis, dass Gerechtigkeit den Frieden es möglich macht. Und Frieden ist ein Menschheitstraum. Aber es gibt auch den alten lateinischen Spruch: Wenn du Frieden willst, dann musst du den Krieg vorbereiten. Aber es gilt auch umgekehrt, wenn man den Frieden verhüten will, dann muss man den Frieden vorbereiten. Und ein hoher deutscher Militär hat gesagt, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Jesus, dessen Geburt wir heute feiern, ist ein entschiedener Gegner der Gewalt in jeder Form und er ist ein absoluter Freund des Friedens. Bei seiner Geburt singt der Himmel, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und an dieser Stelle schon können wir wissen, was der Wille Gottes für uns ist. Und weil Jesu Worte gegen Gewalt und für den Frieden auf eine Weltwirklichkeit treffen, in der die Gier nach Geld und Macht regiert, wird unter seinen Nachfolgern darüber nachgedacht, ob nicht ein gerechter Krieg zu rechtfertigen sei, einer zur Verteidigung oder um Schlimmeres zu verhindern, wie zum Beispiel einen Völkermord. Der Erste wie der Zweite Weltkrieg waren keine gerechten Kriege und die Kirche, die die Geschichte von der Geburt des Friedenskindes erzählen, hätten es tun sollen, laut aufschreien. Mehr noch beim Zweiten als beim Ersten. Und die russisch-orthodoxe Kirche müsste heute so laut schreien, dass es Putin in den Ohren gellt. Viele, die lebend aus einem Krieg zurückgekehrt sind, haben für sich den Schluss gezogen, niemals, niemals wieder. Und mehr noch, der Zweite mit seinen Menschheitsverbrechen hat die Menschen über sich und ihre Unmenschlichkeit erschrecken lassen. Und sie haben Mechanismen ersonnen, wie das denn wohl in Zukunft zu verhindern sei. Und es ging ja auch wirklich, wirklich gut viele Jahre. Und 89, 90 schien ein Zeitalter des Friedens und der Freiheit angebrochen. Aber seit dem 24. Februar 2022, dem 7. Oktober 2023 und seinen verheerenden Folgen, seit dem Gemetzel im Sudan und an anderen Orten glaubt doch keiner mehr daran, dass wir Menschen uns ein Licht aufsetzen. Dass wir uns ein Licht aufsetzen und die Menschheitsgeißel Krieg unmöglich machen. Und dass wir es schaffen könnten, den Frieden zu wahren. Wenn es diese Weihnachtsgeschichte nicht schon gäbe, man müsste sie erfinden. Weil sie lässt den Gedanken des Friedens leben. Und Lukas verortet sie in der damaligen Wirklichkeit. In jenen Tagen erließ der Kaiser Augustus einen Befehl. Und damit alle diesem Befehl auch Folge leisten, hat der Kaiser natürlich seine militärisch-polizeilichen Mittel. Es geht um Steuereinnahme, Steuerschätzung. Um die Einnahme des Kaisers, die dieser willkürlich festlegt, seine Ausgaben wollen gedeckt sein. Und ein bisschen mehr noch. Wir wissen aus historischen Dokumenten, dass Augustus als Friedenskaiser gesehen werden will. Er will als Kaiser in die Geschichte eingehen, der den Friedenstraum der Menschen erfüllt. Aber das kann er nur mit militärischen Mitteln, mit Gewalt erreichen. Er kann nur mit starker militärischer Macht bei den Völkern für Frieden sorgen, die er sich unterworfen hat. Und einen solchen Frieden nennt man, glaube ich, Diktatfrieden. Pax Romana. Und über Rom, über die Stadt Rom geht die Sage, dass Romulus und Remus die Gründer der Stadt sind und beide sind von einer Wölfin großgezogen. Und beide bauen sie eine Stadt. Und Romulus zieht um seine eine Grenze und als Remus diese überspringt, tötet Romulus Remus mit den Worten, so soll es jedem ergehen, der meine Mauern überspringt. So geht die Gründungssage von Rom. Und wie jede Sage enthält sie eine Wirklichkeit, eine Wahrheit. Aus der kleinen Stadt wird ein Weltreich, aufgebaut auf Gewalt und damals regiert von Augustus. Und weiter wissen wir aus historischen Quellen, dass Augustus sich gerne auch Soter nennen lässt. Soter ist griechisch und heißt Retter und Erlöser. Und nach seinem Tod, 14 nach Christus, erklärt der Senat der Stadt den toten Augustus zum Divus, zum Göttlichen. Augustus wird zum Staatsgold. In jenen Tagen erließ der Kaiser Augustus einen Befehl, so beginnt Lukas seine berühmte Erzählung der Weihnachtsgeschichte. Er erzählt nicht einfach eine nette Geschichte, die wir uns Jahr um Jahr wieder erzählen, bei Lebkuchen und Schokolade. Er berichtet ein historisches Geschehen. Es geschah zur Zeit des Augustus und zur Zeit des Quirinius. Und Lukas bietet uns einen Gegenentwurf zu einem Kaiser, der Frieden nur durch militärische Macht und Gewalt herstellen kann und der sich gerne Retter nennen lässt, aber Völker unterjocht. Und der sein großes Reich mit Blut gewonnen hat und es mit Blut zusammenhält. Und der dann als toter Gott verehrt wird. Das ist die Wirklichkeit unserer Welt. Und diese Wirklichkeit spüren wir heute wieder deutlich. Da hat sich seit diesen Tagen des Augustus wenig verändert. Nur die Waffen töten schneller, präziser und effektiver. Aber Lukas erzählt, wie diese göttliche Wirklichkeit zu Weihnachten in die menschliche hereinbricht, und er würzt seine Erzählung mit theologischen Begriffen. Er erzählt, wie eine schwangere junge Frau zusammen mit ihrem Verlobten nach Bethlehem wandert, um sich in die kaiserliche Steuerliste einzutragen. Bei unserem Israel-Besuch vor 4 Jahren ungefähr sind wir die Strecke von Nazareth über Jerusalem bis Bethlehem mit dem Bus abgefahren. Und dieser Bus hat sich wirklich gequält, weil die Strecke so bergig ist. Und als sie dort ankommen, ist der Ort überfüllt, weil sie unterwegs natürlich ständig überholt wurden und die Anzahl der Herbergen und der Zimmer in Bethlehem, der Ort war damals kleiner als 4, würde ich mal sagen, und die Zimmer waren begrenzt. Und wahrscheinlich kommen sie in einer Felsenhöhle unter. In Bethlehem ist das Gestein weich und die Landwirte schlagen eine Höhle in den Felsen, um ihre Tiere dort unterzubringen. Von einem Stall, von dem wir immer reden, ist auch in der Lukas-Geschichte keine Rede. Aber von einer Krippe. Von einem Futtertrog für die Tiere und da hinein legt Maria ihr Neugeborenes. Und das erste theologische Gewürz, von dem Lukas berichtet, ist, dass ein Engel in die Höhle tritt und sagt, heute ist der Stadt Davids der Retter, der Soter, geboren. Und so benennt der Engel das neugeborene Kind. Und benennt es genauso, wie der große Kaiser Augustus eigentlich genannt und gerufen werden will. Retter und Erlöser. Und dieses Kind errettet und löst, erlöst durch die Liebe. Und die Liebe kennt keine Gewalt. Und sie regiert auch nicht mit Macht. Und kaum hat der Engel seinen Satz gesagt, singt der Himmel sein Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Was Augustus nur mit Gewalt und militärischer Macht erreicht und seitdem jede politische Struktur, das kommt mit diesem Kind. Das glaubt zunächst kein Mensch. Aber der Engel besingt den Frieden und er besingt diesen Gott, der irgendeine junge Frau aus dem Volk schwanger werden und sie meilenweit über bergiges Gelände laufen lässt und die dann in einer Felsenhöhle ihr Friedenskind zur Welt bringt. Ein Kind wie jedes andere und doch so vollkommen anders. Das Friedenskind in der Futterkrippe als Gegenentwurf zum Kaiser, der doch so gerne als Friedenskaiser in die Geschichte eingehen will. Und das ist das zweite theologische Gewürz des Lukas. Und das dritte ist, dass die Himmel den lebendigen Gott besingen, während der römische Senat den toten Kaiser vergöttlicht. Dann habe ich gedacht, vielleicht bietet Lukas uns noch ein weiteres Gewürz theologischer Art, eine versteckte Symbolik. Nämlich die versteckte Symbolik der beiden Höhlen. Romulus und Remus werden der Sage nach von einer Wölfin in einer Höhle großgezogen, während Jesus in einer Felsenhöhle zur Welt kommt. Und dann steht die eine Höhle für das Wölfische, das aller Gewalt und Macht anhaftet und die auch leicht zur Machtbesessenheit wird. Und diese Höhle, die erste, steht auch für Brudermord. Während die zweite für die Liebe, den Machtverzicht und den Frieden steht. Die erste Höhle ist der Weg des Menschen. Die zweite Höhle ist der Weg Gottes. Ich habe diesen Hinweis auf die Felsenhöhle und die theologische Deutung der Weihnachtsgeschichte von dem 2025 verstorbenen Exegeten Gerhard Lofink übernommen. Und er formuliert bei seiner Auslegung der Weihnachtsgeschichte einen Wunsch. Und den will ich gerne übernehmen. Und er geht so. Es wäre gut, wenn jeder und jede von uns am Weihnachtsfest und in den Tagen danach vor diese Krippe hintreten und beten würde, mein Herr und mein Gott. Schenke mir und denen, die zu mir gehören, diesen weihnachtlichen Frieden. Mache du mein Herz weit und still und gläubig und mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Lehre mich, meine Mitmenschen im Glauben neu zu sehen und mit ihnen zusammen deinen Weg zu gehen, den Weg des Evangeliums, der Nachfolge, der Liebe und des Friedens. Wenn das so wäre, dann wäre wirklich Weihnachten geworden. Übrigens, wenn der Himmel bei dieser Geburt singt, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, dann fragt man sich ja, wer sind diese Menschen des Wohlgefallens eigentlich? Und zur Deutung könnten wir eine biblische Stelle heranziehen, in der Gott über Jesus sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und dann sind all jene, die mit diesem Kind im Herzen die Liebe und den Frieden in die Welt tragen, die sich in ihrem Denken, Sprechen und Handeln von diesem göttlichen Kind lenken und leiten lassen, die sind Menschen seines Wohlgefallens. Amen.